Could you put like Keanu on your helmet or something, so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane, und mit...
Ich bin der Julius, hallo.
Hallo. Ja, wir haben mal wieder eine nicht geplante Pause eingelegt und kommen jetzt mit einem Film zurück, der irgendwie so total ungeplant auch war. Ja. Eigentlich ist er in der Chronologie auch gar nicht an dieser Stelle, weil der ist von 1997, richtig?
Genau.
Und da sind wir ja eigentlich schon drüber hinaus, aber der war halt lange Zeit nicht verfügbar und jetzt ist er auf Sky bzw. Wow zu sehen. Ja. Und deswegen haben wir uns den nochmal angeguckt.
Genau, Christian, sag doch mal, um welchen Film es da geht.
Ja, es geht um den Film The Last Time I Committed Suicide mit dem deutschen Titel Das erste Mal, an dem ich Selbstmord beging.
Ja, wie ich zum ersten Mal Selbstmord beging, deutsche Titel.
Es ist ein Rätsel. Ich finde beide komisch. Total unpassend.
Ja, okay. Aber mehr dazu werden wir jetzt besprechen. Christiane, kannst du denn kurz mal zusammenfassen, um was es da in dem Film geht?
Also ehrlich gesagt ist die Story ja relativ klein und kurz, ne? Hm. Aber ich habe mir mal eine Inhaltszusammenfassung von kinozeit.de rausgesucht, weil da sind schon also wirklich wichtige Dinge, die für die Handlung essentiell sind, schön niedergeschrieben. Deswegen lese ich die kurz vor. Neil Cassady wärmt sich mit rasantem Jazz, akrobatischem Freestyle und Wortspielereien in seiner kleinen Wohnung auf, um seinem Freund Jack Kerouac einen ausführlichen Brief zu tippen, der jene Ereignisse schildert, die sich um den Suizidversuch seiner Freundin Joan ranken. In einer Regennacht erwacht das Paar unvermittelt und auf Neils Frage, ob alles in Ordnung sei, antwortet Joan mit den Worten »I'm fine, just go back to sleep«. Kurz darauf findet Neil seine Freundin, die schwanger ist, äußerst blutig mit aufgeschnittenen Pulsadern im Bad auf. Joan verliert das Baby und ihr Leben steht auf Messerschneide, doch Neil ist so verstört, dass er ihr nicht gegenübertreten kann. Er verlässt die schlafende Freundin im Krankenhaus und besucht sie nie wieder, auch wenn er ständig an sie denkt und ihr in seiner Fantasie fürsorglich und liebevoll begegnet. Fortan verbringt Neil, der nachts in einer Fabrik für Autoreifen arbeitet, seine Zeit mit seinem Kumpel Harry, der wird hier von Keanu Reeves gespielt, im Billardsalon und findet sich nicht selten in der Gesellschaft hübscher Mädchen wieder, auf die der junge Beatnik offensichtlich eine starke Faszination ausübt. Trotz seines unsteten Lebens, gelegentlichen Autodiebstählen für eine Vergnügungstour und der gewaltigen Wunde in seinem Herzen träumt er immer wieder von einem bürgerlichen Dasein mit Familie, einem Häuschen und einem weißen Gartenzaun. Eines Abends spricht ihn im Billardsalon eine attraktive Frau an und Neil folgt ihr nach Hause, wohl er völlig überraschend auf Joan trifft, die wieder genesen ist und dort auf ihn gewartet hat. Die tiefe Zuneigung von einst entflammt bei beiden erneut und sie schmieden Pläne für eine gemeinsame glückliche Zukunft. Doch noch einmal zieht es Neil kurz fort, um seinen guten Anzug zu holen. Und nun zeigt es sich, dass es manchmal das ganze Schicksal verändern kann, wenn man sich in die Banalitäten und Zufälligkeiten des Lebens verstricken lässt.
Ja. Ja, danke für die Zusammenfassung.
Ja, danke. Der Dank gilt nicht mir, aber...
Ja, ich habe dann nochmal so nebenbei den Kopf geschüttelt, weil wenn du das nochmal so rekapitulieren lässt, diese Story, also, ach Mann, wir können ja schon mal vorab sagen, also ich fand diesen Film ziemlich, wie soll ich sagen, tja, vergessenswert.
Ich fand den nicht vergessenswert, ich fand den einfach kacke. So, und warum, das werden wir gleich ausführlich darlegen. Ja. Aber bring doch erstmal die Filmfakten.
Genau, wir kommen zu den Filmfakten. Also du hast ja schon gesagt, das ist ein Film aus dem Jahr 1997. Er hatte, genauer gesagt, seine Premiere am 20.06.1997 in den USA. Der lief auch dort nur in 4 Kinos.
Was? Okay.
Ja, also hatte keinen wirklich großen Start gehabt. Und ich habe auch mal geschaut, wann der in Deutschland erschien. Also ich habe da kein Datum rausgefunden. Also steht nichts auf IMDb, auf Wikipedia oder so. Also deswegen kann ich da auch nichts Genaueres zu sagen.
Dann ist er wahrscheinlich nie erschienen, also außer im Heimkino.
Ja, also eine deutsche Synchro gibt es ja. Also wir haben ja auch den Film auf Deutsch geschaut. Den gibt es leider auf Sky oder Wow. Gibt es den nur in der deutschen Synchro und...
Die ist okay.
Die ist okay, genau. Also zumindest hat Keanu Reeves so seine typische Synchronstimme. Nur ich fand Adrian Brodys Synchronstimme war ziemlich...
Ja, aber Adrian Brody kannst du ja sowieso komplett aus dem Film streichen und es geht nicht verloren. Eigentlich
schon. Genau, das können wir schon mal verraten. Genau, bei dem Film handelt es sich auf jeden Fall um ein Filmdrama, ein US-amerikanisches. Als Regisseur haben wir hier den Stephen T. Kay. Er ist ein neuseeländischer Regisseur und auch Schauspieler und Drehbuchautor. Er hat sogar selber erstmal angefangen, als Schauspieler sein Geld zu verdienen. Das war dann Anfang der 90er Jahre in kleineren Fernseh- und Filmproduktionen. Er hatte 1995 seine erste wiederkehrende Rolle in der Fernsehserie Tödliches Spiel. 1994 inszenierte er seinen ersten Kurzfilm Too Over Easy und 1997 hatte er dann mit dem Film, also den wir jetzt besprechen, seinen ersten Langfilm dann gedreht und er drehte dann daraufhin mehrere Filme. Zum Beispiel 2000 drehte er mit Sylvester Stallone den Film Get Carter und es folgten dann daraufhin größtenteils nur Fernsehfilme. Und das macht er auch seitdem nur Fernsehfilme und auch einzelne Episoden zu Serien, wie zum Beispiel zuletzt zu der Serie The Shield oder auch Sons of Anarchy. Also er ist weiter noch aktiv als Regisseur. Stephen T. Kay ist auch hier für das Drehbuch zuständig gewesen. Er schrieb neben diesem Film nur noch das Drehbuch zu dem Film Mod Quad mit unter anderem Claire Danes und Giovanni Ribisi. Und dieser Film war von 1999. Er wurde für dieses Drehbuch im selben Jahr für die Goldene Himbeere nominiert. Naja, das sagt schon mal ein bisschen was aus, wie gut wohl der Film war und das Drehbuch.
Ja.
Genau, für die Musik war der Tyler Bates zuständig. Er ist ein US-amerikanischer Musikproduzent, Komponist und Musiker. Er hat schon mit mehreren Bands und Musikern wie den Beastie Boys oder auch Marilyn Manson zusammengearbeitet. Der Soundtrack zu diesem Film ist seine erste Arbeit gewesen überhaupt für einen Film. Danach folgten dann viele andere Soundtracks, wie zum Beispiel auch zu dem Film Get Carter, der ja der Stephen T. Kay auch gedreht hat. Also er hat dann schon mal, also bei weiteren Filmen dann mit ihm zusammengearbeitet. Aber auch zu bekannteren Filmen, also wie zum Beispiel einigen Zack Snyder-Filmen, wie das Remake zu Dawn of the Dead, 300 oder auch Sucker Punch. Und auch zuletzt zu John Wick 2 und 3 oder auch zu bekannteren Filmen wie Guardians of the Galaxy. Genau, für die Kamera war Bobby Bukowski zuständig, ein US-amerikanischer Kameramann und auch Hochschullehrer.
Okay.
Er begann als Fotoassistent in Paris und war erstmalig tätig dann als Kameramann bei einer Dokumentation über den Dalai Lama. Er studierte danach Kamera in New York und war seitdem auch dann als Kameramann tätig. Ich habe jetzt mal geschaut, zu welchem Film er dann Kamera geführt hat. Es sind jetzt nicht so bekannte Filme, aber zum Beispiel die bekanntesten waren Arlington Road oder auch der Film Imperium, also dieser
Neonazi-Film.
Genau, mit Daniel Radcliffe, dieser Film. Oder auch zu der Serie Weeds hat er auch Kamera geführt.
Mhm.
Dann kommen wir auch schon zu den DarstellerInnen. Zum Beispiel haben wir, also ich finde eigentlich, wir haben nur einen richtigen Hauptdarsteller und das ist halt Thomas Jane. Der spielt nämlich den Neil Cassady und Thomas Jane ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Er hatte sein Filmdebüt 1986 in dem Bollywood-Film, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier falsch ausspreche, aber Padmavati Sandhya Ragam und spielte danach viele Nebenrollen, hatte mit diesem Film dann seine erste richtige Hauptrolle. Es folgten danach dann noch einige Nebenrollen in größeren Filmen, wie zum Beispiel Boogie Nights, Der schmale Grat oder auch Magnolia. Und eine seiner ersten größeren Hauptrollen hatte er dann in den Film Deep Blue Sea. Und es folgten danach auch noch weitere Hauptrollen, wie in Filmen, also wie in der Comic-Verfilmung The Punisher oder auch in den beiden Stephen King-Verfilmungen Der Nebel oder Dreamcatcher. Und zuletzt war er dann auch in Serien wie zum Beispiel The Expanse zu sehen. Und auch in der weiteren Stephen King-Verfilmung 1922.
Mhm.
Und hier noch ein kleiner Fact zu Thomas Jane, also ein bisschen Privatleben. Also 2006 heiratete er die Schauspielerin Patricia Arquette, die man sicherlich auch kennt.
Mhm.
Die Ehe wurde aber dann 2011 geschieden und er hat mit ihr zusammen eine gemeinsame Tochter.
Ja, ich kenne ja Thomas Jane so bewusst nur aus The Expanse. Also ich habe einige der anderen Filme auch gesehen, aber er war mir irgendwie nie so ein Begriff. Ich finde auch, ehrlich gesagt, er hat so ein bisschen so ein Allerweltsgesicht.
Ja, finde ich auch. Also so am meisten in Erinnerung geblieben ist er mir eigentlich bei Der Nebel, weil ich den auch sehr mag, den Film. Ja, und The Punisher halt, der war auch recht bekannt damals.
Also ich bei The Expanse mochte ich den total, da war er so mit meine Lieblingsrolle. Aber ja, also ich fand das ganz nett, ihn hier mal zu sehen in einem Film, weil mir das so noch, also so bewusst habe ich das noch nie gemacht halt.
Ja, The Expanse ist ja noch so auf meiner Liste, die muss ich mal echt schauen. Solltest wird ja von vielen so gemocht. Ja, kommen wir dann noch zu den NebendarstellerInnen. Da haben wir natürlich Keanu Reeves, der hat so eine größere Nebenrolle. Der spielt den Harry, also den eigentlich so mit besten Freund von dem Neil. Dann haben wir noch hier in einer Nebenrolle, die eher unwichtig war für uns beide, nämlich den Adrian Brody, der spielt den Ben. Adrian Brody, ja, dürfte sicherlich vielen auch ein Begriff sein. Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Er hatte auch seine erste größere Nebenrolle in Der schmale Grat, in dem auch Thomas Jane schon mitgespielt hat. 2002 spielte er dann in dem Film Der Pianist die Rolle des Vladislav Spielmann. Und er erhielt auch dafür den Oscar als bester Hauptdarsteller 2003 und war mit 29 zur damaligen Zeit der jüngste Schauspieler, der in dieser Kategorie gewonnen hat. Mhm. Finde ich mit 29 eigentlich ziemlich krass,
ja,
weil es ist jetzt eigentlich nicht so jung. Ja, und ansonsten kenne ich Adrian Brody so aus Filmen wie zum Beispiel hier diese diese Peter Jackson-Verfilmung King Kong.
Ach so, und der kommt auch ganz oft bei Wes Anderson auch vor.
Genau, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Also Grand Budapest Hotel und so weiter. Also eigentlich fast in jedem Wes Anderson-Film kommt der irgendwie vor. Der ist halt so der Stammschauspieler von ihm. Oder auch zum Beispiel in diesem Film Predators hat er auch mitgespielt, den ich eher nicht so gut fand. Ja. Da hat er auch sich so eine ganz tiefe Stimme angeeignet. Ich weiß nicht, aber ich fand das irgendwie lächerlich.
Ist das was aus dem Predator-Franchise?
Ja, ja. Das ist ein offizieller Film davon.
Ah, ja, okay.
Aber ich fand, das war auch einer eher der schwächeren Predator-Filme.
Mhm.
Obwohl die Prämisse ganz interessant war, weil das mal auf einem anderen Planeten gespielt hat. Aber ich fand den trotzdem einfach schlecht. Und ich fand Adrian Brody, der hat sich halt damals ordentlich was antrainiert. Und das hat so gar nicht zu ihm gepasst, so dieser Actionheld. Und dann hat er halt so wirklich seine Stimme richtig tief gestellt, damit er halt richtig hart wirkt. Und ich finde, Adrian Brody ist für mich halt immer so dieser Schauspieler, der einfach nicht solche Rollen spielt. Ich habe den null abgekauft.
Der hat eher sowas Fragiles an sich, finde ich.
Und da hat er sich richtig Muckis. Also musst du dir mal anschauen. Also,
nee, muss ich nicht.
Zumindest wie er da aussah. Oder
okay,
wie er
das gucke ich mir mal an, ja.
Das war, fand ich schon ein bisschen verwirrend. Genau, und dann haben wir noch also eine größere Nebenrolle, halt die Joan. Die wird gespielt von Claire Forlani. Sie ist eine britische Schauspielerin. Und ja, da habe ich mal geschaut, woher ich die denn so kenne. Ich glaube, sie hat in The Rock, also da hat sie die Frau oder, nee, ich glaube Freundin einfach nur vom Dings hier gespielt.
Dwayne Johnson?
Nee, The Rock, also Fels der Entscheidung, dieser Michael Bay-Film.
Das war ein Witz.
Ich meine, von Nicolas Cage hat sie die Freundin gespielt. Ja, und auch in Police Academy hat sie wohl auch mitgespielt im siebten Teil. Aber mit der Reihe kenne ich mich so wirklich null aus. Ich habe auch kein Interesse, diese Reihe mal zu gucken, ernsthaft.
Ja, normalerweise kennt man sie ja aber auch aus Interview mit, nein, wie heißt es?
Ja, das wollte ich jetzt gerade noch sagen.
Nicht Interview mit Joe Black, wie heißt es denn? Heißt das so?
Rendezvous mit Joe Black.
Rendezvous, ja, genau.
Der nur erfolgreich wurde, weil damals der Trailer zum ersten zur Episode 1 Star Wars, weil der da lief und da sind sie alle reingerannt in dem Film.
Ja.
Und ich habe sogar gehört, die haben sich den Trailer angeschaut und danach sind die einfach aus dem Film wieder rausgegangen.
Ja, der Film ist auch nicht besonders gut. Der lief gefühlt so jedes Jahr einmal auf RTL. Und deswegen habe ich den auch irgendwann geguckt und fand den als Teenager schon irgendwie geil, weil da hier Brad Pitt so unglaublich schön drin aussieht.
Ja, 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 da ist er ja noch recht jung in dem Film. Ja.
Aber boah, nee, würde ich mir heutzutage auch nicht mehr angucken.
Ich habe den noch nie angeschaut.
Ist super schmalzig, ey. Mega schmalz einfach.
Obwohl der Cast ja recht gut ist. Ne? Da spielt ja auch noch
Anthony Hopkins
mit, ja. Naja, mal schauen, ob ich den jemals sehen werde. Auf jeden Fall, Forlani hat auch noch, also gehörte ab 2006 noch zu dem Ensemble der dritten Staffel von CSI NY, also New York. Und da habe ich nochmal geschaut, in welchem Film sie noch mitgespielt hat. Also ich glaube, so die bekanntesten waren Hooligans, also der Film mit, wie heißt er hier, der Hobbit-Typ,
Elijah Wood?
Elijah Wood, genau. Okay. In Hell and Foe hat sie zum Beispiel auch mitgespielt. Und in dieser tollen Neuverfilmung von Til Schweiger, Head Full of Honey. Ah, okay. Ja, kommen wir noch zu ein paar Trivia-Fakten. Da habe ich jetzt natürlich jetzt nicht so viel rausgefunden, weil der Film auch wirklich nicht sehr bekannt ist. Auf jeden Fall kann man sagen, also dieser Film basiert auf einem Brief von Cassady an Jack Kerouac von 1950. Der Brief hat so ein bisschen seine Geschichte. Also ja, der Film basiert halt darauf. Und dieser Brief wird als Joan Anderson-Brief bezeichnet, der im Dezember 1950 über Ereignisse in Cassadys Leben vom Sommer bis Weihnachten 1945 beschrieb. Und der halt dann auch in dem Film, also wo dann diese Ereignisse so beschrieben werden. Mhm. Genau, das war so ein 5000-Wort-Fragment. Genau, Mitte der 50er Jahre galt dieser Brief dann als verloren. Und einige Fragmente wurden dann doch noch gefunden. Mhm. Genau, irgendwie hat sich dann auch so ein Mysterium um diesen Brief gebildet, der dann halt auch in diesem Film so ein bisschen seine Verewigung fand. Mhm. Es ist dann aber auch so tatsächlich so gewesen, wie durch ein Wunder wurde 2012 der gesamte Brief nach fast 60 Jahren in einer alten Kiste gefunden. Und der wurde aus dem Müll der Sausalito Verlags wurde der gelagert und wurde da einfach als gefalteter Brief da in den Müll gefunden. Und er wurde dann 2014 versteigert.
Wahrscheinlich für einen Wahnsinnspreis.
Ja, sicherlich. Also wie hoch das jetzt war, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber hat halt eine lange Geschichte hinter sich, dieser Brief.
Genau, das heißt, das basiert hier quasi auf wahren Begebenheiten und den Neil Cassady gab es ja auch wirklich.
Genau,
und
richtig.
Der Joan offenbar auch.
Ja, genau. Also eigentlich alle, die da so vorkommen, die sind wohl alle aus diesem Brief entnommen. Deswegen nehmen wir mal an, dass es die auch alle gab. Und dieser Neil Cassady, der gilt ja auch als für viele als Inspiration dann dieser Beatnik-Generation. Hm. Also von Schriftstellern, die dann, oder Schriftstellerinnen, ich glaube aber eher Schriftsteller, also männliche.
Ja, ich habe dazu heute ein Radio-Feature gehört, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und mich noch ein bisschen vorbereiten wollte. Und da haben sie gesagt, dass die Schriftsteller der Beat-Generation, also Jack Kerouac und Allen Ginsberg und so, dass die halt den Ruhm alle abgegriffen haben, aber dass auch deren Freundinnen und Ehefrauen und auch andere Schriftstellerinnen da durchaus beteiligt waren, die aber, also deren Leistung unter den Teppich gekehrt wurde.
Hm. Ja, okay. Hast du sonst noch was dazu zu sagen?
Also ich würde dazu sagen, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man sich den Film durchaus schon mal angucken, weil ne, das hat halt auch alles so einen wahren Hintergrund und so. Und ich sag mal so, ich sehe, was die mit diesem Film wollten. So, ja. Verstehst du? Also da sind schon einige gute Ansätze drin, kommen wir ja gleich auch noch dazu. Aber das, was uns dann quasi über den Charakter des Neil Cassadys erzählt wird, das ist halt das große Problem hier. Mhm. Und na gut, aber wie gesagt, wenn man das Interesse hat an dieser Literatur und an deren Lebensstil und Philosophie und so, dann kann man sich das durchaus mal geben. Aber naja, gucken wir mal. Dann kommen wir doch gleich mal zu unserem ersten Eindruck. Wie fandest du denn den Film so?
Ja, also ich kannte ja wirklich nichts über den Film. Ne? Bin da also auch ohne Erwartung rangegangen. Und ja, der fängt ja auch so schwarz-weiß an und auch mit so einer Optik, die schon sehr low-budget ist. Und ich dachte mir, ja, okay, gut. Hat mich so ein bisschen erinnert an so die ersten Filme von Martin Scorsese. Die sahen auch so ähnlich aus in dieser Optik. Und ich muss sagen, die ersten Martin Scorsese-Filme mochte ich jetzt nicht so sehr, weil die auch problematische Männerfiguren haben. Naja, die haben ja fast alle Martin Scorsese-Filme. Ja, aber der Film hat das auch ganz schön bestätigt. Also, ja. Ja, und ich muss sagen, also am Anfang fand ich den jetzt noch nicht so problematisch. Das fing dann auch eher, das fing aber schon recht früh an, dass ich Neil als unsympathisch empfand, als er dann auf einmal abgehauen ist vom Krankenhaus, als dann seine Freundin sich das Leben nehmen wollte. Und das konnte ich erstmal überhaupt nicht nachvollziehen. Auch, dass es dann erstmal überhaupt keine Relevanz mehr hatte dann, so richtig. Und ich dachte mir auch so, was soll denn das? Und ja, besonders dann dieses wieder Zusammenkommen mit seiner Freundin und dass es dann alles so vergessen war, das hat mich dann innerlich dann ziemlich wütend gemacht. Ja, also wie der Film das auch dargestellt hat, als ob das jetzt nicht so schlimm war. Ich dachte mir, hey, die hat sich versucht umzubringen und dass du da einfach nicht zur Seite stehst und dass der einfach wie, ja, so ein richtiger Feigling einfach abhaut. Mhm. Also ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Und mir wurde auch nicht so richtig klar am Anfang, wer dieser Neil Cassady halt ist. Also ich kannte den halt nicht. Ich habe mich ja nie damit auseinandergesetzt mit dieser Schriftstellergeneration. Deswegen, ja, das hat mich dann auch nicht so interessiert. Und das hat der Film auch nicht so richtig gut rübergebracht, fand ich. Wie war denn dein Eindruck so?
Also ich bin ja hier den Filmen unserer Keanu Reeves Filmreihe erstmal immer grundsätzlich positiv gegenüber eingestellt. Ne? Ich versuche hier immer das Gute drin zu sehen und ich sag mal so, also der Film, der macht ja stilistisch durchaus einige Sachen ganz interessant. Ne? Also mit diesem, ne, erst schwarz-weiß und auch wie das gefilmt ist, so, also ist alles irgendwie auch gewollt, sehr hektisch und so fand ich das.
Ja.
Aber wie du das beschrieben hast, die Story macht halt dann für mich alles komplett kaputt, weil ich war an einem gewissen Punkt auch einfach nur noch wütend, weil ich dachte, boah, was bist du für ein Duschbag, ehrlich.
Ja.
Und ich soll dich halt hier irgendwie cool finden. Das vermittelt der Film ja gerade gegen Ende so, dass das nicht irgendwie eine kritische Auseinandersetzung ist, sondern dass wir ihn als irgendwie den tragischen Helden ansehen sollen. Und das hat für mich halt null funktioniert.
Ja, das ist halt so in keinster Weise, ja.
Weil die Frauenfiguren, die sind entweder total naiv, total egal, oder es wird halt mit denen halt super scheiße umgegangen die ganze Zeit.
Ja.
Und das hat mich wirklich sehr genervt, weswegen ich dann, weswegen mein Urteil dann auch wirklich sehr, sehr negativ war. Was man vielleicht noch positiv hervorheben muss, und das meine ich halt mit, ich konnte sehen, wo dieser Film hin will. Der hat halt, also das ist jetzt nicht so 0815, wir halten einfach mal drauf, sondern da ist schon viel Stilbewusstsein dahinter. Ne, auch der ganze Score ist ja die ganze Zeit so ein Jazz-Score und so.
Ja.
Muss man auch mögen, weil irgendwann ging mir das auch mega auf den Sack. Also dieses Gedudel die ganze Zeit. Naja gut, ich bin da vielleicht auch einfach nicht die richtige Zielgruppe. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man Interesse hat dann an der Literatur und an den Personen, die dahinter stehen, kann man sich das durchaus mal geben.
Ja, ich hätte mir gern halt einen anderen Blick gewünscht so auf das, ne? Weil der halt null kritisch ist. Also zumindest hat so der Film den Eindruck hinterlassen, als ob der jetzt null Kritik an dieser Figur übt.
Genau.
An diesen Hauptdarsteller, an den Neil Cassady. Und dass das dann auch noch so am Ende so ein bisschen so lustig auch noch so dargestellt wird, dass er dann einfach nicht wegkommt von seinem besten Freund, dass er da ständig aufgehalten wird. Und ich dachte mir so, hey, also wie sehr willst du denn noch deine Frauen, also diese Frauen in deiner Umgebung verarschen und noch lächerlich machen? Und, wirklich, das habe ich kaum ausgehalten. Ich war nur noch genervt am Schluss.
Ja, aber lass uns mal ganz kurz ein bisschen chronologisch vorgehen. Mhm. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also es beginnt ja quasi dann auch mit dem Suizidversuch der Freundin mehr oder weniger. Man hat noch so ein bisschen Einführung und so, aber das ist schon relativ am Anfang. Und was ich halt wirklich schwierig fand, ist, also ich meine, du musst nicht irgendwie einen Grund darstellen, warum jemand jetzt Suizid begehen möchte. Das, das kann man ja auch manchmal schwer. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Film sich im Grunde überhaupt nicht für die Joan interessiert. Nee. Die ist halt da, die ist schwanger und dann versucht sie sich umzubringen. Und das kommt halt auch so völlig aus dem, also aus dem Blauen so. Das konnte ich dann auch nachvollziehen, dass Neil da irgendwie total überfordert ist, weil er das wahrscheinlich auch nicht hat kommen sehen oder so. Aber wie gesagt, bei mir war eher so, okay, dass uns da so gar kein Grund für gegeben wird oder keine Einführung zu Joan auch, das war schon sehr enttäuschend, fand ich.
Ja, na, ich dachte eigentlich anhand des Titels, dass sie sehr im Fokus gerückt wird, aber dann ist sie einfach komplett draußen. Also ab diesem Versuch und ab dem Moment, in dem er dann vom Krankenhaus da flüchtet, dann wird sie ja nicht mehr thematisiert, großartig. Und ja, und der versucht ja gleich, sich an andere Frauen dann ranzumachen.
Genau, und der Grund, warum er flüchtet, fand ich, kam im Film auch nicht rüber. Nee. Also hier in der Inhaltsangabe stand halt, na gut, er ist überfordert und kommt damit irgendwie nicht so richtig klar, dass seine Freundin jetzt gegebenenfalls bald sterben wird. Aber im Film war das eher so, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier zu warten, ich gehe jetzt mal.
Genau, der hat halt noch in diesem Aufenthaltssaal, also in diesem Gang gesessen im Krankenhaus. Ja, und dann hat er da eine Weile gesessen, hat gewirkt wie so ein paar Minütchen.
Mhm.
Und dass er das dann einfach ja so überfordert war. Ich kann es ja verstehen, dass man vielleicht von dieser Situation überfordert ist, aber dann versucht man ja auch trotzdem danach irgendwie, also man geht doch nicht einfach davon aus, wenn die Person im Krankenhaus da liegt, dass sie dann versterben wird. Man hofft doch auch, besonders wenn man diesen Menschen geliebt hat, dass diese Person überlebt.
Ja, vor allem willst du ja dann auch irgendwie, wenn es wirklich auf den Tod hinausläuft, willst du doch die letzten Minuten und Stunden mit der Person
das
verbringen.
Ja auch. So. Also wie scheiße kann man in seinem Charakter sein, dass man dann einfach wegläuft und sich nie wieder informiert, ob diese Person überlebt hat oder nicht?
Ja.
Weil das merkt man ja dann, als er sie wieder trifft, dass er überrascht ist, dass sie überlebt hat.
Ja.
Also, dass er noch nicht mal in Erwägung gezogen hat, dass sie das überleben könnte.
Ja.
Also, da dachte ich mir auch so, das kann doch nicht wahr sein, dass er das noch nicht mal in Erwägung gezogen hat.
Ja, total. Ja, das war schon irgendwie sehr strange. Und dann, als quasi diese Krankenhaus-Episode vorbei war, dann wurde ja irgendwie gesagt, so, ja, wir haben jetzt hier 1944 oder so, wo wir beide gedacht haben, so, hä, das spielt 1944? Ich dachte, das spielt in der Jetztzeit.
Richtig.
Also das wurde auch irgendwie total komisch eingeführt, dass ich da das nicht richtig verorten konnte.
Ja, ich dachte wirklich so, das spielt in den 80er, 90er Jahren. So hat das
ja,
auch gewirkt
so ungefähr,
am Anfang.
Genau, halt zu der Zeit, wo der Film gedreht wurde, so.
Genau, weil man konnte es auch so anhand der Kleidung oder der Umgebung überhaupt nicht feststellen. Danach wurde es mir natürlich klarer, dann konnte man schon eher zuordnen, aber trotzdem war das so kein Film, der den 40er Jahre, also die 40er Jahre so ausgestrahlt hat.
Nee, fand ich auch nicht. Also wenn du es wusstest, konntest du das schon so lesen auch, aber es, ja, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, als er dann ja raus ist, feiert er erstmal richtig doll das Leben und so weiter und trifft sich dann mit seinem Kumpel Harry in der Billardkneipe. Wie findest du denn Harry? Also gespielt von Keanu Reeves.
Er kommt ziemlich proletenhaft rüber. Also schon ziemlicher, ja, der wirkt schon so ein Aufreißer-Typ halt, ne? Der auch jetzt nicht so, also der kommt nicht so rüber wie der Neil. Er ist auch einer, der, glaube ich, nicht so emotional ist, so wie der Neil. Ne? Ja.
Also der Neil,
zumindest
der ist ja
überspielt er das mit seiner Coolness.
Ja, der Neil, der wird uns ja irgendwie porträtiert wie so ein Getriebener. Der hat irgendwie so eine Leidenschaft und der ist so rastlos und so und unstet. Und der Harry, der ist aber einfach nur so ein Slacker einfach. Der kriegt auch nichts auf die Reihe. Der hat ja auch keinen Job oder so, oder? Wir lernen einfach nur, eigentlich nur, dass der in der Billardkneipe die ganze Zeit rumhängt. Und
genau,
sich
richtig. Man sieht den auch meistens nur dort. Ja. Tja, also so richtig charakterisieren kann ich ihn halt auch nicht. Also der ist mal halt eher so jemand, der so sagt, weiß nicht, den so ein bisschen versucht gerade zu rücken, aber auch mit so Tipps, die, wo ich mir denke, ja.
Also das sehe ich ja ganz anders. Ich sehe nicht, dass der versucht, den Neil gerade zu rücken, sondern dass er den eher in den Abgrund mit runterzieht.
Ja, vielleicht habe ich das jetzt falsch in Erinnerung.
Naja, auf jeden Fall habe ich den als eher so die noch problematischere Figur hier verstanden, der auch immer sagt, hier Neil, komm, noch ein Bier, komm, lass uns nochmal spielen, komm, hier noch ein paar Weiber aufreißen und so.
Ja, weil der halt nichts zu tun hat, nur den ganzen Tag.
Ja, offenbar nicht. Also ich habe zumindest nicht wahrgenommen, dass sie irgendwie einem Job nachgeht oder so.
Ja.
Ja, und dann lassen die es ja richtig krachen und das fand ich halt auch wieder, also wie gesagt, er hat gerade seine im Sterben liegende Freundin im Krankenhaus liegen lassen, ja. Und was quasi dann mehr oder minder als nächstes passiert ist, sie reißen erstmal ein paar minderjährige Mädchen auf.
Oh Mann.
Das ist echt so, oh Mann, Gott. Ernsthaft. Also es ist mega problematisch einfach und die Mädchen, die verlieben sich halt auch in ihn, weil der Neil, der hat halt so eine Ausstrahlung offenbar, die für Frauen unwiderstehlich ist und er hat aber auch null Interesse an denen, weißt du, die sind dann auch total schnell lästig und hat da auch keinen Bock mehr drauf, Hauptsache mal eine schöne Nummer schieben und so. Also ich weiß auch nicht, es kommt alles ziemlich unsympathisch rüber.
Ja, also deswegen verstehe ich auch nicht, warum man den so in den Fokus rückt. Und
ja, das verstehe ich schon, weil der halt das Mysterium dieser Literaturgeneration ist.
Ja, aber für
ist.
Mich erschließt sich das halt nicht.
Ja.
Also während des Schauens halt, ne? Also klar, danach wird es mir klarer, warum der so in den Fokus gerückt wurde. Aber während des Schauens dachte ich mir auch so, warum soll ich den jetzt gut finden? Was soll ich da jetzt, also was soll ich da auch mitnehmen davon?
Ja.
Ne? Und es gibt ja noch war das der Mitbewohner?
Ja, Mitbewohner
Freund,
oder Freund oder so.
Ja, der Ben halt, ne, gespielt von Adrian Brody. Wo man auch nicht so, wo dann nicht so richtig klar wird, was soll der jetzt? Der ist ja auch offenbar schwul, also zumindest kommt das so sehr rüber.
Ja, da würde ich dir auch wieder widersprechen. Das habe ich in Kritiken gelesen, dass der schwul sein soll. Das kam, also für mich kam das nicht rüber. Ich habe das nicht so gelesen.
Vielleicht lag es auch an seiner Synchronstimme.
Das kann natürlich sein. Aber das größere Problem ist ja, dass er einfach null Funktion hat. Also der ist halt, der kommt in ein paar Szenen vor und man fragt sich, ja und, was soll das jetzt so?
Ja, die spielen dann halt irgendwann auch mal kurz so American Football. Ja. Und dann gewinnen die mal ein Match und dann freuen die sich und das war's so. Und dann fragt man sich so, ja und so, okay, wozu war diese Szene jetzt bitte schön da?
Ja, man sitzt echt während des Guckens so vor dem Fernseher, hat nur so Fragezeichen über dem Kopf. Ja. Also mit der Frage, was soll das denn jetzt?
Also es gibt viele Szenen, wo man einfach nicht klar wird, was soll das jetzt? Ja. So. Und diese Szene ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, wo ich mir auch gefragt habe, ja, warum? Mhm. Also es war ja auch nichts so, was die besprochen haben, was dann irgendwie so wichtig war für später. Und auch diese Figur, die war ja auch irgendwann einfach weg dann, die Figur von Adrian Brody, wo ich mir auch dachte, ja, okay. Und ich kann es auch noch nicht mal verstehen, weil Adrian Brody damals noch kein großer Name war. Ich könnte es ja jetzt verstehen, so kurz nach seinem Oscar, dass man ihn irgendwie einsetzt, weil hier, guckt mal, wir haben jetzt einen Oscar-Gewinner im Film. Das wäre vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Aber es war ja 97, da war das noch kein großer Name.
Ja, ja, das
deswegen frage ich mich auch so, so Name-Dropping ist das halt auch nicht. Ich verstehe es echt nicht. Also die einzige Figur, die dann so ein bisschen gecastet wurde nach Namen, ist halt Keanu Reeves.
Mhm. Ja, der ja komischerweise auf dem Poster zu diesem Film, also ist er ja auch abgebildet, aber halt aus einer ganz anderen Zeit, weil in diesem Film, muss man ja sagen, hat er schon ein paar Kilo mehr drauf. Das also nach Chain Reaction wurde der, glaube ich,
gedreht, der hat ein paar Kilos zugenommen für den Film, ja.
Genau. Und die haben aber auf die DVD-Hülle oder das Poster, wie auch immer, ein Bild draufgedruckt von Keanu Reeves, so, wo er einfach wesentlich attraktiver nochmal aussieht, wo ich dachte so, ja Leute, das passt jetzt schon irgendwie nicht so richtig zusammen. Ne? Ich meine, so wie er aussieht hier, das passt halt auch gut für die Rolle, finde ich. Das ist schon alles irgendwie, kann man gut nachvollziehen, was das für ein Typ ist.
Vielleicht haben die auch dann vergessen, für das Cover dann noch ein paar Promo-Bilder zu machen und dann irgendwie so, schau nochmal, ob du ein paar Bilder findest.
Ja, ich glaube, das ist eher Vermarktung, so dass, wenn man Keanu Reeves irgendwo draufdruckt, dann muss der halt auch mega gut aussehen.
Ja, ja, ja.
Naja, wie auch immer. Also die beiden lassen es dann auf jeden Fall krachen und klauen dann auch noch ein Auto und haben dann so einen Roadtrip auch mit zwei minderjährigen Mädchen und knallen die dann mitten in der Wüste und so ein Scheiß.
Aber stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das ist auch so schlimm.
Und dann?
So awkward. Das ist wirklich einfach nur, wo ich einfach fast kaum hingucken konnte. Weil
ja, das ist auch mega awkward inszeniert. Das stimmt, ja. Also fremdschämmäßig inszeniert. Naja, auf jeden Fall sind sie dann irgendwann mal wieder in der Billardkneipe und dann kommt ja eine mysteriöse Frau rein. Und was hast du gedacht, wo die Story jetzt hingeht, als diese Frau reinkam? Hattest du da eine Vermutung?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann mich an diese Szene jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern.
Okay, dann erzähle ich das. Die sind halt da mal wieder am Feiern und Billard spielen und trinken und dann kommt halt so eine mysteriöse Frau rein. Das ist auch alles so ein bisschen Film-Noir-mäßig gefilmt, finde ich. Ja. Und also man denkt so, okay, das ist jetzt so die Femme Fatale und die wird ihn irgendwie... die wird jetzt hier die Rache einleiten oder so. Mhm. Also man hat irgendwie das, also er ist natürlich dort, sofort mit dabei und fängt an rumzuflirten und so. Mhm. Und sie geht dann auch drauf ein und dann gehen sie vermeintlich zu ihr nach Hause, um da Sex zu haben miteinander.
Ja.
Und dann kommt aber eben diese Überraschung, dass sie eine Bekannte ist von Joan, seiner Ex-Freundin, die ja, ne, wie gesagt, diesen Suizidversuch hatte am Anfang. Und dann dachte ich, okay, ja gut, jetzt geht die Rachegeschichte los. So, ne? Die haben jetzt irgendwas geplant und er kriegt jetzt sein Fett weg für das, was er der Joan angetan hat. Aber es kommt ja komplett anders einfach.
Darf ich noch mal kurz eindenken? Weil es gab da vorher auch noch mal so eine kleine Liebesgeschichte, also mit dieser Minderjährigen, die er da kennengelernt hat. Die ist ja irgendwie, ist die nicht die Tochter von irgendeinem, ja, von einer sehr konservativen, oder ne, die hat eine sehr konservative Familie, die sehr gläubig ist und so. Und sie ist auch sehr gläubig. Und da ist er doch noch eingeladen bei der. Und wo dann da auch noch der Pastor vorbeikommt, also den er irgendwie kennt aus der Vergangenheit und so.
Ja, also, guck mal, das habe ich schon wieder voll verdrängt.
Ja, also und da ist ja das Ding, sie, also diese Minderjährige stellt sich ja noch sehr viel vor. Also sie denkt wirklich, das ist dann ihr Freund und sie wird eine Zukunft mit ihm haben. Mhm. Und das führt ja noch später zu einem Konflikt, weil dann auf einmal der Beste, also der Harry, ist ja dann an ihr interessiert, an diesem Mädchen da. Ne? Mhm. Und was auch noch alles total problematisch ist. Und dann kommt ja noch dieser Gewissenskonflikt dann zum Schluss. Ne? Was tut er jetzt? Bleibt er bei dieser... ein oder geht er halt zu der anderen dann hin, wo ich mir auch dachte, was soll das?
Ja, nee,
denn?
Da besteht kein Gewissenskonflikt, weil er will sie ja überhaupt
nicht. Ja, ja, eigentlich nicht. Er hat sie ja nur so als Trost, weil er dachte, sie wäre verstorben. Na, seine wahre Liebe in Anführungsstrichen.
Naja, aber jetzt komm mal zu Joan wieder zurück.
Ja, genau. Richtig. Dann taucht Joan auf Und ich dachte mir eigentlich wirklich, jetzt gibt's ordentlich Stress. Mhm. Das gibt's aber nicht. Ja. Und auf einmal ist dann so ein findet dann so ein Gespräch zwischen den beiden statt, dass sie auf einmal, ja, also irgendwie ist er so kurz erstmal erstaunt. Und dann ist aber sie so drauf, dass sie dann, ja, ich habe dich vermisst und wo warst du denn? Und ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los so? Warum ist sie denn jetzt so drauf? Ich habe jetzt wirklich so gedacht, jetzt kommt hier voll der Revenge-Trip so und jetzt werden hier Pläne geschmiedet, um ihn richtig fertig zu machen, aber auf einmal schmieden sie dann Pläne für die Zukunft.
Ja.
Und dass sie wieder zusammen sind. Und ich dachte mir so, was?
Ja, da war ich auch so voll raus.
Ich dachte mir dann wirklich so, habe ich jetzt gerade irgendwas nicht mitbekommen oder was? So, hä? Bin ich jetzt eine halbe Stunde eingeschlafen? Oder
also sie ist halt immer noch total in ihn verliebt und will jetzt wieder die alte Beziehung aufrecht, also wieder neu beleben und mit ihm Zukunft aufbauen. Und es ist alles total merkwürdig, weil man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, warum er sich gerade dort befindet, weil er die Bekannte knallen wollte. Ja. Nur deswegen ist er dort.
Und er hat nebenbei noch eine minderjährige Freundin.
Ja. Oh Mann, und was passiert? Er lässt sich auch noch darauf ein. Er sagt, ja, das war ja schon immer mein Traum, hier so Vorstadtleben, alles schön behütet, amerikanischer Traum, weißer Zaun vorm Haus und so. Und dann, sagt auch noch der Bekannte von der Frau da, ich besorge dir auch noch einen Job und so. Ja. Und morgen hast du hier ein Vorstellungsgespräch und dann könnt ihr euch eine gemeinsame Zukunft aufbauen, kriegst du Geld und bla bla bla.
Als ob nichts gewesen wäre.
Ja.
Also da frage ich mich echt, wo war jetzt das dazwischen, dass er einfach weggegangen ist und dass er sich nie erkundigt hat, was denn mit ihr geworden ist.
Ja, das interessiert kein Schwein. Ja.
Oder haben wir irgendwas nicht mitbekommen?
Also, nein, das war wirklich so. Ja. Also da ist keiner sauer auf ihn oder so. Der ist da wieder willkommen. Und dann sind natürlich auch die ganzen anderen Frauen dann erstmal vergessen. So.
Genau. Und dann geht er ja los. Also er will sich dann einen Anzug besorgen, oder was war
genau,
das?
Genau, er wollte sich einen Anzug von Ben ausleihen, weil er braucht ja einen guten Anzug fürs Vorstellungsgespräch.
Achso, vielleicht ist deswegen Ben da. Der hat nur diese Rolle, um dann später als Anzugherhalter.
Ja, aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Er hätte einfach sagen können, so, ja, ich hole meinen Anzug von zu Hause. Also es ist
auf jeden Fall, ja, will er dann diesen Anzug holen. Wird dann aber aufgehalten von Harry, der sich natürlich wieder in den Billardschuppen befindet. Und
es ist auch noch Weihnachten übrigens.
Ja, es ist noch, hat das einen Sinn? Also ist das
ja, der einzige Sinn ist, dass Harry kein Bier trinkt, sondern so einen komischen Eierpunsch.
So stimmt, der so voll eklig aussieht.
Ja.
Genau, ich dachte erstmal White Russian oder sowas, den er sich da reinpfeift. Ja. Auf jeden Fall, ist er wieder in den Billardschuppen, besäuft sich, macht halt das, was er immer macht und fängt auf einmal an zu sagen, hier deine kleine Freundin, die finde ich total toll und kannst du nicht irgendwie was machen, dass ich mit der zusammenkomme?
Man muss dazu sagen, Harry ist in diesem Film, also ich glaube Neil, der soll so 19, 20 sein und Harry ist 10, 15 Jahre älter so, und er will mit einer 16-Jährigen anwandeln. Ja.
Genau, und ja, ach so, der Anlass, weswegen er das dann äußert, dass er eigentlich was von seiner Freundin haben möchte, von seiner minderjährigen Freundin, ist, weil Neil sagt, naja, hier, ich habe ja jetzt, also sie ist wieder zurück, die Joan, ne? Also die ist lebendig. Auch kein anderer hat das mal mitbekommen irgendwie, dass sie noch lebendig ist. Und dann kommt dann Harry damit an, so, hey, wenn du jetzt sie wieder hast, dann kann ich doch deine kleine Freundin da haben.
Ja.
Die finde ich eh total toll. Kannst du da nicht irgendwie was regeln?
Ja.
Schick sie doch mal hierher in die Bar, ne? Dann kann ich ja was mit ihr anfangen. Mhm. Und dann soll er sie halt anrufen und als er sie dann anruft und sie geht ans Telefon und sagt, ach, Nia, ach, schön, dass du anrufst, so, ja, und ach, ich finde das ja total toll. Und naja, sie schwärmt dann halt über ihn so rum und er ist natürlich dann so total verlegen und weiß gar nicht, was er sagen soll. Eigentlich möchte er dann, er wollte ja jetzt ein Date ausmachen, ne, mit Harry und tja, und ist einfach zu Duschbeck-mäßig drauf, um überhaupt mal ein bisschen jetzt Stellung zu beziehen und mal klare Sachen zu machen. Also macht er eigentlich irgendwie nichts, legt dann auf und sagt dann Harry, naja, ich habe das jetzt für dich arrangiert, obwohl er da eigentlich nichts getan hat. Und wird dann von Harry dazu genötigt, weiterhin in dieser Bar zu bleiben, weil dann jemanden braucht zum Saufen.
Dann gibt es eine Kotzszene.
Genau, gibt es eine
Kotzszene. Sehr, sehr lange Kotzszene.
Die wirklich sehr lange gezogen wird.
Also Harry ist sturzbetrunken und bricht dann. Und das dauert sehr lange.
Da dachte ich auch so, warum? Warum wird das jetzt so lange gezeigt? Es hat mich sehr an, kennst du Team America? Da gibt es eine sehr lange Kotzszene. Es hat mich ein bisschen an diese Kotzszene erinnert.
Okay, ja.
Auf jeden Fall ist es so, ja, Neil wird halt einfach nicht mehr, also er kommt einfach nicht mehr zu der Sache, was er eigentlich vorhatte, dass er diesen Anzug sich holt.
Ja.
Kannst du nochmal sagen, was danach kommt, weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr so
richtig. Ja, das verschwimmt auch in meinem Hirn so ein bisschen. Ich habe nochmal nachgelesen, dann kommen wohl, also die Freunde, diese 16-Jährige, die kommt ja dann wirklich mit ihren Eltern, weil die haben das irgendwie mitbekommen, dass die so nachts irgendwie mit irgendwelchen Typen telefoniert. Und dann kommt Neil dafür 2 Wochen lang ins Gefängnis oder so. Auf jeden Fall, der Sinn und Zweck dieser ganzen Szene ist ja, dass Neil nicht mehr zurückkommt zu Joan und sich da aufhalten lässt von Harry die ganze Zeit und ab und zu mal versucht, sich da loszureißen, aber das halt nicht schafft. Und dann kam die einzig gute Szene in dem ganzen Film, fand ich, das war da im Klo, während Harry sich bekotzt, reden die doch irgendwann mal Klartext. Und das, was Harry dann sagt, so, pass mal auf, Neil, das ist ja schön, dass du immer sagst, du willst hier irgendwie so ein geiles Vorstadtleben haben, aber eigentlich willst du das doch gar nicht. Eigentlich willst du doch ein Leben in Freiheit und auf der Straße sein und so. Und wenn du das wirklich wollen würdest mit Joan, dann wärst du schon längst nicht mehr hier.
Ja.
Und da dachte ich so, ja, okay, danke, danke, dass du es sagst, weil genau so ist es einfach. Und ja, das fand ich dann noch, also wie gesagt, das sozusagen als Moral des Ganzen, sozusagen das Unbewusste wusste in ihm, was irgendwie ein ganz anderes Leben sich erträumt und das kann er aber noch nicht sich so richtig eingestehen und er versucht immer so den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, ne? So guter Job und Frau und Kind und bla und eigentlich will er das aber gar nicht. Das ist das, was ich an dem Film irgendwie auch interessant finde und auch ganz gut, aber dass wir aber gleichzeitig den Neil die ganze Zeit so geil finden sollen bei dem, was er Chaotisches und Frauenfeindliches die ganze Zeit macht, das finde ich halt mega verwerflich.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist er dann tatsächlich noch ein bisschen im Krankenhaus, würde ich schon sagen, in der Polizeistation oder Gefängnis, wie auch immer. Und dann geht er nochmal zurück zu dem Haus von der Joan und da ist aber alles komplett verlassen. So. Also da kommt er halt zu spät und fährt dann weg mit dem Auto und du weißt, ah, okay, jetzt ist er quasi aufgebrochen.
Ja.
So geht der Film zu Ende. Naja, wie auch immer. ja, ich habe noch so ein paar Kritikpunkte. Also ich meine, ich habe gerade schon so ein bisschen dargelegt, was der Film, glaube ich, aussagen möchte. Ne? Du hast so einen innerlich zerrissenen Charakter, der vorgibt, von einem friedlichen Leben in der Vorstadt zu träumen, aber eigentlich will er halt ein wildes Leben mit Alkohol und Drogen und Frauen und konnte sich das noch nicht so richtig eingestehen und so. Das fand ich ganz interessant, aber andererseits, wenn du so darüber nachdenkst, wie Neil auch porträtiert wird hier in dem Film, da bleibt ja auch so viel einfach unergründet. Ne? Du weißt nicht, was ist sein Background so, was ist sein familiärer Background, was ist sein ökonomischer Background so. Also das kann man erahnen, aber das wird auch nicht so richtig explizit gemacht. Und ja, dieses Ding, ne, er erkundigt sich 2 Wochen lang nicht, ob seine Freundin noch lebt. Das hätte man doch auch einfach anders darstellen können, indem uns wenigstens gesagt wird, warum er diese Information nicht einholen kann. Also warum verkauft uns der Film die ganze Zeit Neil als Arschloch, wenn wir ihn noch gut finden sollen? So. Das, und letztlich bleibt Neil ja als Charakter irgendwie auch total leer. Also du weißt halt so, okay, das ist seine Motivation. Aber ich finde, dass keiner der Charaktere des Films irgendeine Tiefe besitzt.
Ja, oder zumindest hätte man es mal erklären können, vielleicht hat ja Neil so eine Angststörung oder so, ne? Oder irgendwas, was ihn aus der Vergangenheit, ne? Was ihn dazu nicht befähigt, sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Situation. Vielleicht hat er in der Familie mal einen Vorfall gehabt von Suizid oder so. Ja. Oder selber damit Erfahrung gehabt. Und deswegen kann er sich damit einfach nicht auseinandersetzen.
Ja.
Das hätte es zumindest besser erklärt. Aber ja, er geht einfach weg. Und ich denke, ja, okay, aber das macht doch keiner.
Ja, genau.
Niemand macht sowas.
Ja, höchstens Arschlöcher und sowas.
Aber nicht, wenn man sagt, ja, du bist die Liebe meines Lebens und tralala. Und ja, dann frage ich mich wirklich, was das soll. Und dann halt so diese Aussage des Films, ja, bist halt nicht dafür geboren für so ein Leben. Ja, das ist mir dann irgendwie auch zu einfach. So, das kann man, aber da kann man auch eine andere Geschichte erzählen. Es gibt ja viele Filme von Jim Jarmusch, da ist es ja auch mal. Der erzählt ja auch ständig von so Leuten, die auf der Suche sind, ne? Die nicht wissen, wohin. So Außenseiter. Aber die sind weitaus besser erzählt und inszeniert als dieser Film. Ne? Da kann man sich auch viel mehr identifizieren als mit dieser Person, weil ich finde, für mich ist es einfach nur ein Arschloch.
Ja, das ist irgendwie das größte Problem dieses Films. Tja, wie fandest du denn die Leistung von Keanu Reeves in diesem Film?
Die fand ich schon ganz solide eigentlich. Also ich finde, zumindest hat er das gemacht, was man von dieser Figur erwartet hat, ne? Also was die rüberbringen sollte. Und ja, vielleicht, der hatte noch so die besten Szenen eigentlich gehabt in dem Film. ne, wenn er da in der Bar war, also die waren auch manchmal echt zum Schmunzeln, weil der es auch echt übertrieben hat mit seinem Rumgesaufen. Ja. Und der war halt echt so ein Prollo-Typ und halt auch so ein Nichtsnutzer. Mhm. Ja, das fand ich eigentlich schon ganz amüsant, muss ich sagen. Also ich finde zumindest war es noch so die einer der besten Rollen in dem Film.
Also ich finde oft, also ich sag mal so auf einer ganz basalen Ebene, ne? Wenn ich darüber nachdenke, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Schauspielleistung, dann überlege ich mir, habe ich nur den Schauspieler die ganze Zeit gesehen oder habe ich die Rolle gesehen? Und hier bei Keanu Reeves habe ich durchaus die ganze Zeit die Rolle gesehen. Und deswegen fand ich, dass er das durchaus ganz gut gemacht hat. Und das passiert nicht bei allen Filmen mit Keanu Reeves. Manchmal siehst du halt ihn halt oft einfach nur und denkst so, ja, okay, jetzt kommt Keanu Reeves wieder rein und so. Ne? Aber hier habe ich durchaus diese Abstraktion geschafft und das würde ich ihm auch total zurechnen. Wenn du aber Kritiken suchst zu diesem Film, wird Keanu Reeves die ganze Zeit nur verrissen. Ich habe keine einzige Kritik gefunden, wo seine Leistung irgendwie positiv gewürdigt wurde, was ich auch schon krass fand. Und irgendwie auch wieder.
Eher seltsam.
Ja, das fand ich wiederum auch unverdient. Ja.
Ja, ich finde auch nicht unbedingt, das Schauspielerische ist vielleicht das große Problem des Films, sondern einfach so diese Handlung und was das so aussagen soll, wo ich mir denke, ja, was soll das denn jetzt, was soll das für ein Bild auf, also zum einen auf Frauen und auch auf Männer so werfen, also wie die miteinander umgehen, wo ich mir denke, ja, was, das ist doch kein guter Ansatz, also da kann man sich doch überhaupt kein Beispiel nehmen, sollte man sich auch auf keinen Fall.
Nee. Also auch die Frauenrolle, mal ehrlich, wenn ich im Sterben liege so und ich krieg mit, mein Freund ist einfach abgehauen, den würde ich doch mit dem Arsch nicht mehr angucken.
Genau,
so.
Und dass sie dann trotzdem zurück möchte, wo ich mir denke, ja, wie wenig Rückgrat hat sie denn bitte schön? Also das macht doch niemand, außer wenn man wirklich sehr wenig Selbstbewusstsein hat und wirklich nichts von sich hält.
Ja.
Vielleicht ist sie da auch so, man weiß es nicht, aber zumindest wird es auch nicht so großartig charakterisiert. Also wenn, dann hätte ich mir vielleicht mehr Background gewünscht. Vielleicht ist sie ja wirklich so eine Person, die einfach nicht genügend Selbstbewusstsein besitzt, um dann wirklich auch zu sagen, hier, was hast du denn getan?
Ja, aber wie gesagt, der Film interessiert sich null für sie. Ja. Also sie kriegt da auch keinen richtigen Background irgendwie.
Und deswegen finde ich den Titel auch so, ja, was soll das? Also ich dachte wirklich, es geht jetzt so um Selbstmord, dass man da auch mehr darüber erfährt, dass man vielleicht was mitnehmen kann zu dem Thema.
Ja, der Titel ist sehr irreführend. Also der bezieht sich ja auf was Neil am Ende sagt. Man hat ja auch die ganze Zeit so einen Off-Kommentar.
Ja, genau.
Und er sagt dann am Ende, wenn er dann ins Auto steigt, so, ja, das war, wie ich zum ersten Mal Selbstmord beging oder so. Und ich dachte so, okay, worauf beziehst du dich jetzt gerade? Dass du jetzt Joan wieder mal verlassen hast, meinst du das? Oder dass du dich überhaupt erst auf Joan und das friedliche Leben eingelassen hast? Oder was? Das habe ich auch nie verstanden. Ja. So. Und ich finde diesen Titel
also
auch
zumindest blöd. Hätte ich es dann eher verstanden, wenn er sich jetzt selbst verraten hätte, so dass er dann gesagt hat, jetzt habe ich erstmal Selbstmord begangen, so quasi.
Ja, so, ich nehme an, dass er das meint, aber irgendwie kam das auch nicht so richtig rüber.
Aber er hat sich ja, ich finde ja, er hat sich ja dann eigentlich nicht selbst verraten, weil er sich ja so quasi treu geblieben ist.
Ja, und dass sich das aber auf den ganzen Film als solches bezieht, weil das ist ja quasi der Struggle, den er hat die ganze Zeit.
Ja, ja. Aber der fühlt sich halt überhaupt nicht rund an. Also das war auch so das größte Problem für mich an dem Film, dass er sich null rund angefühlt hat. Ja, inszenatorisch hatte er ja schon so seine interessanten Momente, ne? Und vielleicht hätte es echt ein guter Film werden können, aber vielleicht, ich kenne ja die Vorlage nicht, ich kenne ja diesen Brief nicht. Vielleicht hätte auch was Gutes dabei rauskommen können. Ne? Auch mit mehr Kritik. Aber tja, also dass der Film halt auch so null Kritik dann übt an irgendwas, an diese Handlungsweisen.
Ich glaube, das liegt daran, dass sich um diese Personen aus der Beat-Literatur sich einfach so ein krasser Personenkult einfach entwickelt hat.
Ja.
Und dass das für viele Leute so die literarischen Helden sind, die wahrscheinlich auch irgendwie unhinterfragt einfach rezipiert werden und die Leute finden das total geil.
Ja.
Ja, wie viele Sterne oder wie viele Wows gibst du denn diesem Film?
Ja, ich habe ja auf Letterboxd 1,5 Sterne gegeben und finde das eigentlich noch recht großzügig, muss ich sagen. Zu mehr hat es wirklich nicht gereicht. Das ist schon wirklich mit einem Auge zugedrückt.
Ja, ich gebe auch 1,5 Sterne, also 2 Wows. Ja, also überlegt euch, ob ihr euch den gebt oder nicht. Müsst ihr nicht unbedingt. Aber jetzt zu den 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Nein, er ist der zweite Name in den Credits.
Ja, das ist auch gerechtfertigt. Sagt Keanu Reeves Wow oder Guns, Lots of Guns?
Nein.
Kommt er mit der Polizei in Kontakt? Na, er nicht, aber Neil.
Ja, Neil. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob am Ende Harry da auch in Kontakt kommt, aber nein.
Tötet er jemanden?
Neil, nein.
Wird er getötet? Nein. Findet er die große Liebe in diesem Film?
Er glaubt es zumindest in diesem minderjährigen Mädchen, aber nein.
Hat er denn Sex?
Ja, und sehr awkward.
Blickt er nachdenklich in die Ferne?
Nein, nur in sein Glas.
Nutzt er asiatische Kampftechniken?
Nein.
Welche Frisur trägt er?
Na, so ein bisschen zurückgegelte Haare, so sehr pomadig.
Im Grunde ist das die gleiche Frisur wie in dem Film mit Peter Falk, den wir auch so scheiße fanden. Weißt du noch, wo er da diesen Redakteur gespielt hat?
Ah ja, stimmt. Oh ey, den hab ich schon wieder voll vergessen. Ja. Ja.
Also im Grunde genau.
Ja, so ähnlich, ja.
Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
Die Kotzszene fand ich am besten. Und als er nochmal da so ein Zwiegespräch hatte dann mit dir, das kann man wohl sagen, so ist so das Beste eigentlich.
Ja, also man muss schon sagen, die meiste Zeit ist er schon eher so ein nerviger Charakter.
Ja.
Und man denkt so, boah, Neil, wirklich, willst du dich auf dieses Niveau herabbegeben? So? Aber ich meine, letztlich geht es ja darum, genau, dass das passiert. Mhm. Deswegen ist das auch irgendwie eine komische Kritik. Aber da im Bad, ne, das ist schon das Beste und das Schlechteste gleichzeitig irgendwie.
Weil es auch einfach nicht aufhören möchte. Also am Anfang ist es sehr witzig eigentlich, weil auch diese Geräusche dazu, die haben ja die Synchro-Fassung geschaut, also diese Synchro, wie die da kotzt, naja, das ist schon sehr unterhaltsam.
Ja.
Und es hört dann einfach nicht auf und irgendwann denkt man sich so, ja, was soll denn das jetzt? So, bitte geht doch einfach mal weiter.
Ja.
Und der Film fühlt sich auch sehr lange an, obwohl der nur 1,5 Stunden geht.
Das stimmt, ja. Ja, ja, also so viel dazu. Und jetzt haben wir natürlich noch den Keanu-Fakt der Woche.
Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir waren. Ich muss nur mal ein Lesezeichen hier reinpacken. He learned to surf for Point Break.
Oh, ja.
Das hast du sicherlich auch da schon erwähnt.
Den Fakt habe ich auch schon gefragt, ja. Ja, Buch, du bist zu spät dran.
Ja. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Unter einer Stunde, das genügt für diesen Film.
Oh ja.
Viel Spaß trotzdem, falls ihr euch den anschaut. Und bis bald.
Bis bald. Ciao.